Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke herzlich willkommen. Die Wiederaufforstung unter Wasser wird uns heute zum Ende der Korallenriffkonferenz beschäftigen. Wir stellen außerdem den Bericht des Weltbiodiversitätsrates vor und erklären den Zusammenhang zwischen dem arktischen Ozonloch und dem Wetter in Europa. Korallenriffe sind die artenreichsten und produktivsten Ökosysteme der Ozeane. In ihnen leben ein Viertel aller Pflanzen- und Tierarten, obwohl sie selbst nicht einmal 1% der Meeresfläche bedecken. Doch ein großer Teil der Korallenriffe ist seit Jahren gefährdet oder schon abgestorben. Dem Tod der Koralle geht die sogenannte Bleiche voraus, denn die Farbe kommt von den Algen, mit denen die Korallen in enger Symbiose leben. Diese Algen treiben zur Energiegewinnung Photosynthese und geben einen Teil ihrer Nährstoffe an ihren Wirt, an die Koralle ab. Doch die Algen reagieren empfindlich auf die Temperaturerhöhung durch den Klimawandel und brauchen all ihre Energie, um den Stress zu überstehen. Für die Koralle bleibt dann nichts mehr übrig. Die stößt daraufhin ihre Alge ab und stirbt dann kurz darauf selbst. Eine Woche lang haben Forscher aus aller Welt in Bremen auf der 15. Korallenriffkonferenz nach Lösungen zum Schutz dieses wichtigen Lebensraumes gesucht. Und ich habe kurz vor der Sendung mit Professor Christian Wild von der Universität Bremen gesprochen. Er leitet den Bereich Marine Ökologie und ist außerdem der Vorsitzende dieser Konferenz. Von ihm wollte ich wissen, wie viel Prozent der Korallenriffe denn überhaupt geschädigt bzw. stark bedroht sind.
Also wir können grundsätzlich sagen, dass es weltweit gesehen kaum einen Korallenriff mehr gibt, was ungestört ist. Wir wissen, dass ungefähr 30% aller Korallenriffe sehr stark geschädigt sind, weitere 50% sind stark gefährdet und nur noch ungefähr 20% sind in einem vergleichsweise guten Zustand.
Gibt es da regionale Unterschiede?
Ja, der letzte Zustandsbericht über die globalen Korallenriffe vom September letzten Jahres hat gezeigt, dass es da große Unterschiede gibt und dass es vor allem den Korallenriffen im Pazifik recht schlecht geht. Und im Indischen Ozean hat man an einigen Standorten sogar Erholung festgestellt. Und in der Karibik findet man fast alle Situationen.
Diese erholten Riffe, sind die in einer bestimmten Schutzzone oder wie kommt es dazu?
Ja, es gibt da schon eine Publikation, die gezeigt hat, dass dieser Schutz der Korallenriffe tatsächlich einen starken Effekt auf die Erholungsfähigkeit der Riffe hat. Also da gibt es eine Studie aus den Seychellen, aus dem Indischen Ozean und die hat es ziemlich eindrucksvoll gezeigt.
Desto weiter die weg sind von anthropogenen Einflüssen, desto schneller können sie sich erholen.
Ja, dazu gibt es sogar eine eigene Publikation von uns im Aldabra-Atoll. Das gehört zu den Seychellen, ist aber ungefähr 1000 Kilometer weit entfernt von der Hauptinsel der Seychellen. Und da gibt es also nur Klimawandel als Störfaktor für die dortigen Korallenriffe und da gab es auch eine Bleiche und wir selber konnten feststellen, dass also die Erholungsgeschwindigkeit dieser Korallenriffe, die also keinen anderen Stressfaktoren wie Überfischung oder Eintrag von Nährstoffen ausgesetzt sind, dass sie sich extrem schnell erholt haben von der Korallenbleiche.
Jetzt haben Sie es eigentlich auch schon erwähnt, welche Faktoren außer dem Klimawandel und der damit verbundenen Korallenbleiche sind denn noch Faktoren, die zum Absterben der Korallenriffe führen?
Ja, die anderen Faktoren sind vor allem die Überfischung und die Überdüngung, also zu viel Eintrag von Nährstoffen von Land aus. Und da hat auch der letzte globale Zustandsbericht der Korallenriffe hat da ganz interessante Daten in diesem Zusammenhang geliefert, indem er festgestellt hat, dass in den letzten 10 Jahren 20% mehr Algen in den Korallenriffen hochgekommen sind. Und das ist ein ganz klarer Indikator dafür, dass diese Überfischung und die Überdüngung einen großen Einfluss haben auf das Funktionieren und auch auf die Gemeinschaften in Korallenriffen haben. Denn beide Faktoren, Überfischung und Überdüngung, stärken die Algen in diesem Wettbewerb mit den Korallen.
Überdüngung bedeutet ja ein verstärktes Algenwachstum, damit eine Überschattung und damit können dann die Algen, die in der Koralle leben, keine Photosynthese mehr betreiben und sterben ab. Aber die Überfischung, die verstehe ich nicht in dem Zusammenhang.
Überfischung heißt grob gesagt, dass man sehr viel Fische und auch Meeresfrüchte aus den Riffen entnimmt und darunter sind dann auch Vegetarier, also solche Fische wie zum Beispiel Kaninchenfische oder Doktorfische und solche wirbellosen Tiere wie zum Beispiel Seeigel und die kontrollieren die Algen, die fressen die Algen und die sorgen dafür, dass die Algen nicht Überhand nehmen im Riff und wenn diese Fische oder auch wirbellose Tiere wie Seeigel übermäßig entnommen werden, dann explodieren die Algen. Und dann kommt es zum Überwachsen der Korallen, zur Beschattung, wie Sie gerade richtig gesagt haben. Aber es kann dann auch dazu führen, dass die Korallen tatsächlich ersticken.
Ersticken im Sinne von keinen Sauerstoff?
Genau, das meine ich damit.
Sie haben gesagt, dass Steinkorallen, also die Riffe bauen, die existieren seit 250 Millionen Jahren in der Erdgeschichte. Und in dieser Erdgeschichte waren sie schon extremeren Umweltbedingungen ausgesetzt. Besteht also eigentlich eine berechtigte Hoffnung, dass sie sich auch diesen Umweltbedingungen wie der Eutrophierung, also der Überdüngung der Gewässer und auch den erhöhten Wassertemperaturen von alleine anpassen können?
Im Prinzip könnten sie das. Im Prinzip könnten sich die Steinkorallen anpassen, aber die Geschwindigkeit ist zu schnell. Das, was wir im Moment erleben, ist wahrscheinlich der schnellste Anstieg der Wassertemperaturen nach allem, was wir wissen, in der Erdgeschichte. Das geht ja rasend schnell und da können die Korallen nicht mehr mithalten, obwohl sie so anpassungsfähig sind. Und deswegen gibt es hier auch auf dieser Konferenz in Bremen einige Ansätze, die das Ziel haben, den Korallen zu helfen bei ihrer Anpassung an diese Umweltveränderungen.
Ja, Sie sprachen auch von einer assistierten Evolution. Wie können denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Evolution zur Hand gehen?
Da gibt es verschiedene sehr innovative Ansätze, die ich hier auch mit großer Neugierde verfolgt habe. Man kann die Korallenlaiche benutzen, also das ist die synchronisierte Abgabe von Spermien und Eizellen durch die Steinkorallen, meistens nur in einer Nacht eines jeden Jahres. Man kann diese Korallenlaiche benutzen, um die Spermien und Eizellen von hitzetoleranten Steinkorallen einzusammeln und dann neue Korallen zu züchten und vielleicht auch zu kreuzen mit anderen Korallen, die bestimmte Eigenschaften haben. Und dann hat man im Optimalfall eine neue Generation von Steinkorallen, die dann besser angepasst sind an die hohen Wassertemperaturen.
Das ist so eine Art der Aufforstung.
Das kann man dann in der Aufforstung im nächsten Schritt einsetzen, indem man dann diesen hitzeresistenten Korallenlarven entsprechende Substrate anbietet, Oberflächen, wo sie sich ansiedeln können. Und dann bilden diese kleinen Larven einen Primärpolypen. Und dieser Primärpolyp, der kann sich dann ungeschlechtlich vermehren in eine Kolonie, die besteht aus Hunderten, Tausenden, manchmal sogar Millionen von Einzeltieren. Und dann kann man diese Substrate mit den Babykorallen aussetzen auf die geschädigten Riffabschnitte. Was ich jetzt ganz spannend fand auf dieser Konferenz war, es gibt auch Ansätze, die diese Substrate auslassen, die direkt diese produzierten Larven in die geschädigten Riffabschnitte geben, in der Hoffnung, dass die Larven sich dort ansiedeln. Und diesen Ansatz kannte ich vorher nicht. Ich finde den eigentlich recht direkt und erfolgsversprechend. Und die Kollegen, die das vorgestellt haben aus Australien, die haben eine Pilotstudie dazu durchgeführt und die war sehr erfolgreich.
Das klingt ja alles nach relativ viel Aufwand. Warum sind die Korallen so wichtig, dass es diesen Aufwand rechtfertigt?
Ja, die Korallenriffe sind wahrscheinlich das wertvollste Ökosystem unseres Planeten. Die bedecken nur 0,2% des Meeresbodens, sind aber Heimat für 25% aller Arten im Meer. Und diese extrem hohe Artenvielfalt hat ganz, ganz viele wichtige Eigenschaften, von denen wir profitieren. Nicht nur ist das schön zum Anschauen und ökologisch wichtig, es ist auch ökonomisch sehr wichtig. Diese Vielfalt der Arten inkludiert auch eine Vielfalt der aktiven Substanzen. Und diese aktiven Substanzen, die können dann benutzt werden für die Entwicklung neuer Medikamente.
Mit Professor Christian Wild, Meeresökologe an der Universität Bremen, sprach ich über die Wiederbelebungsversuche der Korallenriffs. Immer noch wird ein großer Teil des Tropenholzes illegal gefällt und fast immer wird beim Schlagen der riesigen Bäume artenreicher Regenwald stark beschädigt oder sogar komplett vernichtet, um besser an die wertvollen Hölzer zu gelangen. Dieser Umgang mit begehrten Bäumen ist nur ein Beispiel für den Raubbau an der Natur. Um die Bestände der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten geht es in dem heute veröffentlichten Bericht des Weltbiodiversitätsrates, an dem Forschende 4 Jahre lang gearbeitet haben. Volker Masek kennt die Details.
Sie werden gejagt oder gefischt und landen im Kochtopf oder Futtertrog. Sie werden gesammelt und zu Arzneien oder Nahrungsergänzungsmitteln verarbeitet. Der Mensch bedient sich reichlich in der Natur. Rund 50.000 wilde Tier-, Pflanzen- und Pilzarten nutzt er für seine Zwecke. Dabei hat die Ausbeutung in vielen Fällen ein kritisches Maß überschritten, wie der Weltbiodiversitätsrat IPBES in seinem neuen Bericht darlegt. Mit dem Report ruft er zu einer nachhaltigeren Nutzung wildlebender Arten auf. Der französische Meeresökologe Jean-Marc Fromentin ist einer der drei Koordinatoren des Berichts.
Die direkte Nutzung und Übernutzung der Natur durch den Menschen ist ein entscheidender Grund für den Rückgang der Biodiversität weltweit.
Einige markante Beispiele aus dem Bericht. Die Hälfte aller Bäume weltweit wird abgeholzt, um Brennholz zu gewinnen. Auch heute sind noch immer 2,4 Milliarden Menschen auf diese Form von Energie angewiesen, etwa ein Drittel der Weltbevölkerung. 34% aller Fischbestände sind überfischt, mehr als 1300 Säugetierarten werden zu stark bejagt, darunter sind 670, die als bedroht gelten. Ein gravierendes Problem ist auch der illegale Handel mit Tieren und Pflanzen. Laut IPBES hat er einen finanziellen Umfang von 70 bis 200 Milliarden US-Dollar jährlich. Immer mehr geschützte Arten seien betroffen, beklagt John Donaldson, südafrikanischer Zoologe und ebenfalls Berichtskoordinator.
Fisch und Holz dominieren den illegalen Handel vom Volumen und Umsatz her. Für seltene Arten kann aber auch schon der Handel im kleinen Umfang kritisch sein. Betrachten wir zum Beispiel bestimmte Kakteen oder Orchideen. Sie haben einen hohen Wert, weil sie selten sind. Und schon geringe Entnahmen aus den Beständen können spürbare Folgen für die Art haben.
Der Mensch müsse wildlebende Arten unbedingt nachhaltiger nutzen, mahnt der Biodiversitätsrat. Auch deshalb, weil er selbst so stark auf sie angewiesen sei. Als Vorbild könnten hier indigene Völker dienen. Sie begegneten ihrer Umwelt mit Respekt und achteten darauf, die natürlichen Ressourcen zu schonen.
Wenn man aus den Naturwissenschaften kommt, neigt man dazu, nur auf harte Daten und Statistiken zu vertrauen. Indigene Völker haben einen ganz anderen, nicht so rationalen Zugang zu ihrer Umwelt, aber dennoch fundierte Kenntnisse darüber, wie man natürliche Ressourcen nutzt und gleichzeitig bewahrt. Sie liefern uns also wertvolles Wissen über nachhaltiges Handeln. Ihr Beitrag zum Bericht war deshalb sehr wichtig.
Vor 3 Jahren hatte der Weltbiodiversitätsrat seinen ersten großen Hauptbericht veröffentlicht. Er machte weltweit Schlagzeilen, denn darin hieß es, der Mensch gefährde durch die fortschreitende Ausbeutung der Natur rund 1 Million Arten in ihrem Bestand. Jetzt liefert der Weltbiodiversitätsrat zwar genauere Zahlen zur Übernutzung und zum illegalen Handel mit Pflanzen und Tieren nach, doch mancher Beobachter hätte sich schärfere Appelle an die Politik in dem Report gewünscht, wie etwa der Meeresbiologe Rainer Fröse vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Seine Kritik:
Die Kernaussagen des Berichts sind leider sehr allgemein gehalten. Es gibt keinen Aufruf zu dringend benötigten Aktionen wie der Beendigung von Übernutzung mit verbindlichem Zeitplan. Es gibt aber einen Grund, warum die Lage fast überall nicht besser, sondern schlechter geworden ist. Es wurde nicht gehandelt.
Im Dezember findet der nächste große Biodiversitätsgipfel der Vereinten Nationen in Kanada statt. Dort müssten die Regierungen verbindlich beschließen, 30% der Land- und Meeresoberfläche in einem naturnahen Zustand zu erhalten. Das fordert Matthias Glaubrecht, Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg. Denn damit wäre auch eine nachhaltigere Nutzung wildlebender Arten verbunden. Bisher ist das 30%-Ziel aber nur eine Absichtserklärung. Es sei überfällig, das zu ändern, so der Biologe.
Eine weiter wachsende Menschheit plündert nach wie vor den Planeten Erde, als ob wir noch einen zweiten hätten. Der Bericht des IPBES zeigt die Gefahren und Verluste unserer übermäßigen Nutzung von Tieren und Pflanzen auf und wie eine nachhaltige Nutzung aussehen könnte und muss, wenn wir überleben wollen.
Volker Mrasek berichtete. Das Ozon bildet eine schützende Decke in der Stratosphäre, irgendwo in 10 bis 50 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche. Dort schirmt es das Leben hier unten vor der gefährlichen, sehr energiereichen UVB-Strahlung ab. Allerdings reißen Chemikalien wie FCKW immer wieder Löcher in diese lebenswichtigen Schutzschilder. Das war vor dem Verbot der FCKW vor allem in der Antarktis der Fall, aber hin und wieder passiert das auch in der Arktis. Nun haben Forschende der ETH Zürich herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter in Europa und den Ozonlöchern über der Arktis gibt. Ihre Studie wird heute im Fachmagazin Nature Geoscience veröffentlicht und Dagmar Röhrlich kennt die Details.
Ein paar Jahre lang war es ruhig geworden um das Ozonloch. Es riss zwar weiterhin während des Frühlings über der Antarktis auf, aber seit dem Verbot der FCKW hat es langsam zu heilen begonnen. Doch 2011 und 2020 machte sein arktisches Gegenstück Schlagzeilen, weil damals auch dort die Ozonschicht gefährlich dünn wurde.
Also man braucht spezielle Bedingungen, dass das passiert. Zum einen muss die Stratosphäre sehr, sehr kalt sein. Und da die Stratosphäre über der Arktik wärmer ist als über der Antarktik, passiert das dort eben seltener.
Die Ozonzerstörung läuft in einem Polarwirbel ab. Der entwickelt sich, wenn die Stratosphäre während der polaren Winternacht extrem abkühlt, erklärt die Atmosphärenforscherin Marina Friedl von der ETH Zürich. Sinken die Temperaturen unter minus 78 Grad Celsius, entstehen in dem Wirbel polare Stratosphärenwolken. An deren Eiskristallen sammeln sich Chemikalien wie Chlor und Brom an. Und wenn im Frühling die Sonnenstrahlen einfallen, laufen die ozonabbauenden Kettenreaktionen ab. Auf der Südhalbkugel hat sich zudem ein Zusammenhang zwischen dem alljährlichen Ozonloch und großräumigen klimatischen Veränderungen gezeigt. Für die Nordhalbkugel wurde der bislang nur vermutet.
Was wir aus den Beobachtungen sehen können, ist, dass es gerade vor allem in diesen zwei Jahren, 2011 und 2020, wenn wir einen starken Ozonabbau in der Stratosphäre haben über der Arktik, dass wir dann zum Beispiel sehr warme und trockene Bedingungen in Europa haben. Wir können aus den Beobachtungen alleine nicht feststellen, ob der Ozongehalt in der Stratosphäre einen tatsächlichen Einfluss hat auf das Klima. Und das ist ja viel einfacher in der Modellwelt.
Also setzte das Team zwei Klimamodelle ein, bei denen sie den Einfluss des Ozons auf das Klima sozusagen an- und ausschalten konnten.
Wir haben uns die letzten 40 Jahre angeschaut, also von 1980 bis 2021. Und haben uns da quasi die 10 stärksten Ozonabbau-Events rausgepickt und haben die genauer analysiert. Und dann haben wir darauf basierend Modellrechnungen durchgeführt.
Die Forscher verglichen die Simulationen und prüften, unter welchen Bedingungen sich das simulierte Klima genauso entwickelte wie das echte. Dabei kristallisierte sich ein ursächlicher, aber indirekter Zusammenhang zwischen Ozon und Klima heraus.
Das Ozon absorbiert die UV-Strahlung der Sonne und dadurch wärmt es die Stratosphäre. Wenn das Ozon jetzt aber abgebaut ist und wir weniger Ozon haben als normal in der Stratosphäre, dann ist die Stratosphäre kühler als normal. Das wiederum führt dazu, dass wir einen stärkeren polaren Wirbel haben. Und der polare Wirbel hat dann wiederum einen Einfluss auf das Klima.
In den Jahren, in denen im Frühling das stratosphärische Ozon stärker abgebaut wird, zeigen sich großräumige Anomalien bei den Oberflächentemperaturen und Niederschlägen. Und zwar wird es dann in Nordeuropa feuchter. Ganz anders in Südeuropa und im Rest Eurasiens.
Wenn wir Ozonabbau über der Arktik haben, dann hat das zur Folge, dass wir ein trockenes und warmes Klima in Europa erwarten würden. In den 1 bis 2 Monaten danach.
Modell und Klimawirklichkeit stimmten überein. Im April und Mai war es jeweils in Südeuropa wirklich wärmer und trockener als im statistischen Durchschnitt und im Norden feuchter. Dass es diesen Zusammenhang gibt, könnte nützlich sein mit Blick auf die mittelfristige Wettervorhersage.
Die naheliegende Hypothese, die wir von unseren Ergebnissen ableiten können, ist, dass der Ozongehalt der Stratosphäre wichtig ist für Klima- und Wettervorhersagemodelle. Das Problem ist, dass genau das viele Wetter- und Klimavorhersagemodelle nicht berücksichtigen oder nur sehr vereinfacht, weil es eben eine sehr hohe Rechenkapazität erfordert.
Auch Martin Damiris vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der nicht an der Studie beteiligt war, erkennt das Potenzial für bessere Wetterprognosen.
Interessant ist nun das Ergebnis, dass die Wettervorhersage im späten Winter bzw. Frühjahr sich deutlich verbessert, wenn die chemischen Rückkopplungen entsprechend berücksichtigt werden. Dies ist ein durchaus sehr interessanter Befund. Wenn andere Modellabschätzungen die Ergebnisse bestätigen, wovon ich ausgehe, ist dies für eine verbesserte Wettervorhersage sicherlich hilfreich.
Der Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und jetzt hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Lukas Kohlenbach.
Die Finnwalbestände in der Antarktis erholen sich. Durch den industriellen Walfang waren die Finnwale fast ausgerottet. Nun hat ein Team um die Hamburger Biologin Helena Heer die Wale wieder an ihren früheren Futterplätzen vor der Elephant Island beobachtet. Das ist die erste Entdeckung an der antarktischen Halbinsel seit dem Walfangverbot vor über 40 Jahren. Die Rückkehr der Wale interpretieren die Forschenden im Fachmagazin Scientific Reports als ein Anzeichen für eine große Population. Die Erholung der Finnwalbestände wirke sich positiv auf das gesamte Ökosystem der Antarktis aus, so die ForscherInnen. Durch ihre Ausscheidungen sorgten sie für mehr Nährstoffe in den oberen Wasserschichten. Finnwale ernähren sich hauptsächlich von Krill und kleinen Schwarmfischen. Sie werden bis zu 27 Meter lang. Nur Blauwale werden noch größer. Zu Beginn der Schwangerschaft hat der Embryo Kontrolle über Plazenta und Gebärmutter. Diese grundlegenden Prinzipien der frühen Entwicklung veröffentlichte ein Forschungsteam aus Österreich und den Niederlanden im Journal Cell Stem Cell. Dazu nutzte es sogenannte Blastoide, also Modelle eines Embryos in den ersten Tagen nach der Befruchtung. Die Forschenden erkannten, dass der frühe Embryo der Gebärmutter und künftigen Plazenta Anweisungen in Form von molekularen Botenstoffen sendet. Dadurch erneuert und vermehrt sich die Plazenta und die Gebärmutter umschließt den frühen Embryo. So baut er sich eine Umgebung auf, in der er sich später gut entwickeln kann. Die Ergebnisse stammen bislang aus Untersuchungen an Mäusen und werden derzeit an menschlichen Zellen in der Petrischale überprüft. Das tiefere Verständnis der menschlichen Entwicklung könnte das Verfahren der künstlichen Befruchtung verbessern und zur Entwicklung von Fruchtbarkeitsmedikamenten beitragen. Die WHO meldet zwei Fälle des Marburg-Virus in Ghana. Die beiden positiv getesteten Personen zeigten vor ihrem Tod Symptome der Erkrankung wie Durchfall, Fieber und Übelkeit. Ein Labor im Senegal überprüft derzeit den positiven Fund der Kollegen aus Ghana. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre es der erste Ausbruch der hochansteckenden Erkrankung in dem westafrikanischen Land. Das Marburg-Virus gehört zur selben Familie wie das Ebola-Virus und führt, wie Ebola, zu Fieber und inneren Blutungen. Die Erkrankung verläuft häufig tödlich. Das Tragen von medizinischen Masken verstärkt die Gesundheitsgefahren von RaucherInnen. Durch die Pandemie sind sie allgegenwärtig, medizinische Masken. Für den Infektionsschutz sind sie unerlässlich, doch die Gefahren des Rauchens könnten sie einer Studie im European Journal of Preventive Cardiology zufolge verstärken. Das Forschungsteam untersuchte Raucher und NichtraucherInnen während der Arbeitstage mit und ohne Tragen von Schutzmasken. Die Konzentration des schädlichen Kohlenmonoxid in der Atemluft der Raucher stieg, wenn sie während der Arbeit eine Maske trugen. Das hatte auch Auswirkungen auf ihre Gefäßfunktion. Parameter wie der Blutdruck oder die Geschwindigkeit der Pulswelle verschlechterten sich. Bei Nichtrauchern konnten die Wissenschaftler keine Unterschiede zwischen den Phasen mit und ohne Tragen einer Schutzmaske erkennen. Die Studienautoren empfehlen dennoch nicht, auf Schutzmasken zu verzichten. Vielmehr sehen sie ihre Studienergebnisse als weiteren Anstoß für Raucher, ihre Sucht zu überwinden.
Sternzeit, 8. Juli, der Anfang vom Ende des Kometen Shoemaker-Levy. Vor 30 Jahren zog der Komet Shoemaker-Levy 9 dicht an Jupiter vorbei, zu dicht. Durch die Anziehungskraft des Riesenplaneten regelrecht durchgeknetet, zerbrach das rund 4 Kilometer große Objekt aus Eis und Staub in mehr als 20 Teile. Auf der Erde war davon zunächst nichts zu sehen. Erst ein Dreivierteljahr später entdeckten Carolyn und Eugene Shoemaker sowie David Levy auf einem Foto die ungewöhnliche Kometenkette. Schnell war klar, dass diese Objekte auf einer Umlaufbahn um den Jupiter zogen. Bahnanalysen ergaben, dass die Fragmente des nach den Entdeckern benannten Kometen im Juli 1994 nicht mehr am Planeten vorbeilaufen, sondern in ihn hineinstürzen würden. Nie zuvor hatten die Fachleute so einen kosmischen Crash verfolgen können. Die Kometenteile rasten innerhalb von 6 Tagen in die Gasmassen des Planeten. Vorher war unklar, ob die bestenfalls 1000 Meter großen Brocken überhaupt sichtbare Spuren hinterlassen könnten. Sie konnten. Der Serienzusammenstoß übertraf alle Erwartungen. Jeder Treffer sorgte für einen Explosionsblitz. Die Narben waren wochenlang in der Jupiteratmosphäre zu sehen, selbst in Amateurfernrohren. Das damals noch ganz neue Hubble-Weltraumteleskop kam zu seinem ersten weltweit beachteten Auftritt. Für den Kometen Shoemaker-Levy 9 aber war es das Ende. Der Komet hatte schlicht Pech, das ihn Jupiter eingefangen und im Laufe einiger Jahrzehnte auf die tödliche Bahn gezwungen hatte. Dafür bescherte er den Astronomiefans ein einzigartiges Spektakel.
Hier beschert Ihnen Birgit Becker gleich die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Dort geht es um das Eckpunktepapier zur Krankenhausreform. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Abend.